Ich möchte gern, dass wir, wo wir weitermachen, vor den Herrn treten und beten. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Guter Vater, ich danke dir für heute, für die Zeit zusammen. Ich danke dir für dein Wort und all das, was du da drin zu uns sagen willst. Und ich bitte dich einfach, nimm all das weg von uns, was uns von dir ablenkt. Sprich zu uns jetzt. Öffne unsere Herzen für dich, Herr. Auch das alles geschieht zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Dürft euch setzen. Ein Wort noch zu den Hauskreisvorschlägen. Es gab einen Vorschlag, ein Buch durchzulesen für 3-4 Monate. Der Tenor bis jetzt war für dieses Buch, es heißt auf Englisch Renovation of the Heart, auf Deutsch Veränderung ist möglich. Ja, das ist ein sehr, also wir hatten, das Buch hat uns sehr gefallen. Wer Interesse hat, kann mich ansprechen. Wir werden das wahrscheinlich erst anfangen, wenn wir wieder da sind. Wir könnten das über Zoom machen, aber na, lieber persönlich. Also das Buch lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn du nicht im Kreis bist. Wir haben die letzten Wochen, Monate die Apostelgeschichte betrachtet. Heute möchte ich nicht einfach weiterlesen, wo wir aufgehört haben. Ich möchte diese Woche oder habe mich entschieden, einfach einen Schritt zurückzunehmen und einfach die ganze erste Hälfte von der Apostelgeschichte zu betrachten. Dabei habe ich mir überlegt, ja, wie kann das wirklich hier ein Gewinn sein für uns alle? Wir wollen natürlich die Sachen nicht einfach lesen und gut abgelesen, abgehakt weiterlesen. Und da war ich am Überlegen, habe so ein bisschen überlegt, hin und her, was das alles zu sagen war. Und mir fiel dann ein Artikel, was ich vor Jahren gelesen habe. Das Thema war nicht unbedingt Apostelgeschichte, aber es war hat mir etwas Wichtiges gezeigt. Und das, was ich damals gelernt habe, passt auch hier heute. Und als ich das überlegt habe, dann musste ich erstmal diesen Artikel wiederfinden und alles, also die Sachen. Um euch das zu erklären, brauche ich Begriffe, die aus dem Griechischen kommen, weil es hier eigentlich gut passt. Das mache ich nicht so gern, weil ich so gut kenne ich Griechisch nicht, aber manchmal hilft es. Das erste Wort auf Griechisch wird euch bekannt vorkommen. Das heißt Evangelion. Wie man raten kann, daraus kommt das Wort im Deutschen Evangelium. Eigentlich heißt es frohe Botschaft. Und das Interessante ist, wenn es aus der Zeit kommt, dass man das manchmal Begriffe, Dinge mit sich bringen. Man könnte so fast sagen, die haben ein Paket an Bedeutung. Mit diesem war es zum Beispiel, also dieser Begriff war sehr bekannt, es war nicht ein christlicher Begriff. Zuerst war es im Römischen Reich sehr wichtig, weil alles, was mit dem Kaiser zu tun hatte, zum Beispiel seine Geburt, seine Thronbesteigung, das galt als frohe Botschaft, Evangelium. Wenn er irgendwelche Proklamationen gemacht hatte, nur der Kaiser, dann galt es als Evangelium. Und so kann man so ein bisschen verstehen, wo es manche Schwierigkeiten zwischen Christen und Römer gab. Vor allem die römischen Machthaber. Aber die Christen haben gesagt, wir haben ein Evangelium von unserem Herrn. Und für die Römer war das geht nicht. Das geht gar nicht. Aber die zweite Bedeutung kam aus der griechischen Welt, so ein bisschen andere. Und die war schon länger, diese Bedeutung war eigentlich weit verbreiteter als das römische. Es hat einen spezifischen Zusammenhang, und zwar im Krieg. Im Krieg, wenn eine Armee gewonnen hatte, war das sehr wichtig für sie, dass die Leute zu Hause das wissen. Denn es war eine, und das war die frohe Botschaft. Und dazu gab es, und das ist der zweite Begriff, das Evangelistes, das ist der Botschafter, der diese frohe Nachricht gebracht hatte. Also wie soll ich sagen, Evangelist, das ist auch jemand, der eine frohe Botschaft bringt. Man würde es hoffen mindestens. Aber man würde es eigentlich fast besser treffen, wenn man sagt, dass die Übersetzung wäre ein Freudenbote. Er bringt eine Botschaft, die Freude mit sich bringt. Das Interessante ist, bei den Griechen über die Zeit hat sich das so ein bisschen entwickelt. Anstatt dass es nur einen Botschafter gab und der kam und getan hat, hat sich so weiterentwickelt, dass diese Freudenboten sich entsprechend gekleidet haben, sehr festlich gekleidet hatten. Sie hatten auch einen Kranz. Ich habe so ein Bild, ich weiß nicht, ob das so zu passt, aber so ähnlich war das. Sie hatten auch ihre Speer geschmückt und sie hatten einen Kranz drauf. Und man sah von Ferne, welche Botschaft sie gebracht haben. Und das war natürlich, sobald man ihn gesehen hat, für die Leute im Ort sehr wichtig natürlich. Und das haben sie sich gefreut, bevor er überhaupt da ankam. Und da ist der dritte Begriff eben dann dieses Evangelizo, das ist eben, das ist die Botschaft. Wir sagen evangelisieren, das heißt eigentlich nur diese frohe Botschaft zu verkünden. Das ist keine neue Idee von den Griechen. Wenn man da nachschaut im Alten Testament, findet man das auch. Ja. Nur ein Beispiel hier, gab mehrere, war selbst überrascht, zum Beispiel in Jesaja. Hochwillkommen ist der Freudenbote, der mit guter Botschaft über die Berge kommt, der Frieden verkündet und Rettung verheißt, der zu Sion sagt, dein Gott herrscht als König. Hört, eure Wächter rufen laut und sie jubeln allesamt, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie Jahwe wieder nach Zion kommt. Diese Botschaft war an die Juden, die in Jerusalem geblieben waren, als die Restlichen in Gefangenschaft weggeführt wurden. Sie hatten aber keine Mauer angestürzt. Sie waren ihren Feinden ausgeliefert. Sie hatten es schwer. Und diese Worte von Jesaja an sie gerichtet sagen, der Freudenbote kommt mit einer tollen Botschaft. Gott kommt wieder nach Jerusalem. Also, wenn man also das weiß, dieses all das weiß. Und als ich da, dass mir klar war, was es eigentlich da drin steckt in diesen Worten, Da kamen Fragen. Und etwa zur gleichen Zeit habe ich ein Zitat gelesen von Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Vielleicht kennen Leute das. Ich würde ja gerne an die Erlösung glauben, wenn die Erlösten nur etwas erlöster aussehen würden. Ja. Kann man sich fragen, ob das wirklich kommen würde, wenn er wirklich welche getroffen hätte, die so ausgesehen hätten. Aber der Gedanke ist nicht abwegig, mindestens damals. Nun, wenn man diese zwei zusammennimmt, was Nietzsche gesagt hat, also für mich war das damals wirklich, da habe ich viele Gedanken gemacht, Fragen gestellt, mir Fragen gestellt. Da fragte ich mich zum Beispiel, können die Menschen in meinem Leben sehen, in unserem Leben sehen, dass wir eine frohe Botschaft haben? Dass wir an eine frohe Botschaft glauben? Dass wir diese frohe Botschaft ausleben? Können die Menschen sehen, dass die Erlösung etwas in meinem Leben, in unserem Leben ausmacht? Was ausmacht? Ist das sichtbar? Und mit diesen, als ich die Apostelgeschichte gelesen habe und mir Gedanken gemacht habe und dass das andere mir eingefallen ist, dann dachte ich, okay, das haben wir auch gelesen in der Apostelgeschichte. Das war der Fall. In Kapitel 2, kurz nach Pfingsten, steht: Tag für Tag waren sie in großer Einmütigkeit zusammen auf dem Tempelgelände und in den Häusern brachen sie feierlich das Brot und aßen mit jubelndem Lobgesang und mit einem auf Gott ausgerichteten Herzen. Sie lobten Gott und waren beim gesamten Volk sehr angesehen. Und er, der Herr selbst, fügte Tag um Tag Menschen hinzu, die seine Rettung annahmen. Hier scheint es damals eine sehr dynamische Situation zu geben. Diese Botschaft von der Erlösung hat sie gepackt. Sie haben wirklich eine tolle Freude und mich hat das wirklich angesprochen, wo ich diese Worte gelesen habe. Sie waren beim gesamten Volk sehr angesehen. Das heißt, die anderen Leute, die nicht geglaubt haben, haben das gesehen und die fanden es toll, dass sie so eine Freude hatten. Dass sie auch miteinander, so wie sie miteinander umgegangen sind. Sie hatten die frohe Botschaft gehört. Und das hat ihr Leben gepackt. Ja? Und ich stelle mir immer wieder diese Frage deshalb. Ja? Wie kann das denn heute in Deutschland ausgelebt werden? Kann das? Wie kann ausgelebter Glaube sichtbar werden, dass Leute das merken? In einer positiven Weise, dass es wirklich positiv auf mein Leben wirkt. Damals war es natürlich nicht nur positiv, wenn man an die führenden Leute denkt. Und als ich darüber nachgedacht habe, ich denke immer mehr darüber nach, wie unser Leben gelebt werden kann. Als Kinder Gottes, als Erlöste des Herrn. Und da sind mir, auch in dieser Woche, als ich das immer diese Fragen in mir hatte, fiel mir immer wieder zwei Sätze von Jesus ein, sehr bekannt, gleichzeitig sehr herausfordernd. Die Herausforderung liegt darin nicht, die zu verstehen, sondern sie umzusetzen. Die dürften euch bekannt sein. Johannes 13, 34, 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist eine Liebe, wo Jesus Maßstab ist. Das ist eine Herausforderung. Und es ist nicht unbedingt schwer zu verstehen, aber im täglichen Leben umzusetzen. Das ist ja eine andere Sache. Ja? Ich glaube, wenn wir das hier, also an dieser Stelle sagte Jesus selbst, die Welt wird erkennen, dass wir seine Jünger sind, wenn wir das ausleben. Die Welt wird es erkennen. Das ist eine von zwei Stellen, wo Jesus das ausdrücklich sagte, dass die Welt etwas erkennt oder glaubt, weil sie es in uns sehen. Hier ist die eine Stelle. Die andere Stelle ist in Johannes 17. Da ist ein Gebet von Jesus. Ich bete nicht nur für sie, sondern für die Menschen, also nicht für seine Jünger, hat er gebetet. Bete für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und auch ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Dann wird die Welt glauben. Das heißt nicht natürlich, dass alle auf einmal zusammen sind in einem Kirchenraum. Und dann sind wir eins. Das hat mit meinem Herzen zu tun, meine Einstellung zu anderen Menschen, die Ziele, die wir haben. Erstmal der Gedanke hier, muss man erstmal einmal drüber nachdenken. Jesus hat für uns gebetet. Ja, er sagte für alle, die durch ihr Wort an ihn glauben. Also wir glauben indirekt an Jesus, weil die Apostel das aufgeschrieben haben. Das waren ihre Worte. Und das ist wirklich eine Herausforderung, dieses Einssein, trotz Unterschiede, gleiche Ziele zu haben. Und da wollte ich nicht lange im Abstrakten sein, sondern einfach ein Beispiel geben aus der Apostelgeschichte, aus dem Anfang, was uns sehr helfen kann. In Apostelgeschichte 4 steht Folgendes: Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Da wurde denn jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Ich glaube, es ist wichtig hier zu sagen, das ist eine Beschreibung der Situation, nicht eine Vorschrift, wie es zu machen ist. Aber zuerst mal fängt es damit an, dass es steht, sie waren ein Herz und eine Seele. Man muss sich überlegen, was heißt das eigentlich? Ein Herz und eine Seele. Ich denke, das hat damit zu tun, dass man den Wunsch hat, Jesus zu verherrlichen. Das zu tun, was Jesus Ehre bringt. Und die Ehre, und dass die Welt ihn erkennt. Und das ist eins sein. Und auch die Liebe für einander, wie Jesus es geboten hatte, wird konkret ausgelebt hier. Die haben nicht gesagt, jetzt musst du dein Haus verkaufen, jetzt musst du was verkaufen, sondern die haben eine Not gesehen und haben gesagt, ja, ich kann helfen, ich tue es. Das ist Liebe ausgedrückt, das ist Liebe ausgelebt. Wenn sie Jesus ehren wollen, dann wollen sie auch einander lieben. Denn das ehrt Jesus. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann das heute aussehen? Wie können wir das heutzutage ausleben? Ist nicht unbedingt eine Antwort, die man für alle Leute für immer geben kann. Das muss sich jeder überlegen. Wie kann ich das ausleben? Und ich möchte, dass wir gemeinsam auch diese Frage besprechen. in den Gruppen. Aber zuerst, bevor wir das tun, zum Schluss drei Begriffe, hatte ich am Anfang gesagt. Ne? Nun, kommen wir zum letzten Begriff. Also, ich habe mir überlegt, okay, stell dir mal vor, dieser Freudenbote kommt auf sein Pferd angeritten. Alle sehen, wie er aussieht und wissen, das ist eine Freude. Und dann kommt er in den Ort geritten und sagt nichts. Er reitet einfach rum, sagt nichts. Alle da würden sagen, Moment mal. Das passt nicht. Ja? Wir haben eine frohe Botschaft. Die Botschaft heißt nicht, dass wir alle Antworten auf alle Fragen haben, sondern dass Jesus unser Leben berührt hat, uns Freude geschenkt hat. Das wollen wir ausleben und weitergeben. Und die Frage ist nicht, wie sage ich genau richtig? Die Frage ist, wie hat Jesus dich berührt? Ich finde, eine Geschichte hat es mich angesprochen in Markus. Da wurde ein Mensch geheilt von Dämonen. Und er wollte mit. Und Jesus sagte, nein, geh nach Hause zu deinen Angehörigen, berichte ihnen, wie viel der Herr in seinem Erbarmen an dir getan hat. Der weiß nicht viel, aber er weiß, was Gott an ihn getan hat. Wie wir wissen, jeder Mensch ist woanders, aber wir können sagen, was Gott getan hat. Überall, wo wir sind. Nun, wir bilden jetzt Gruppen, vielleicht einmal ukrainisch, vielleicht mit Englisch, vielleicht zwei Gruppen auf Deutsch, und wir besprechen diese Fragen. Was ist für dich persönlich das Frohe an die frohe Botschaft von Jesus? Zweitens, wie verstehst du diesen Satz? Sie waren ein Herz und eine Seele. Und drittens, wie können wir diese Liebe und Einheit, die Jesus am Herzen liegen, in unserer Gemeinschaft ausleben? Wie kann es sich probieren? Okay? So. Dann würde ich sagen, zwei Deutsche, Ukraine, Englisch, okay? Teilt euch ein mit 10 Minuten oder so.